Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite, dass ich hier bei euch bin und mit euch an diesem Thema arbeiten kann, weil es nämlich bei dem Thema um Jesus Christus geht. Und ich rede über nichts lieber als über Jesus Christus und da freue ich mich sehr drauf. Das Thema seht ihr an dort oben, Nachdenken über die Heilungen im Neuen Testament. Und genau das möchte ich mit euch tun, Nachdenken. Das heißt, das Ganze ist ergebnisoffen. Wir kommen alle von unterschiedlichen Positionen her, Meinungen, Erfahrungen, aber wir können gemeinsam nachdenken. Und ich möchte das mal gleich sagen, ich gehe davon aus, dass wir unterschiedliche Meinungen, Überzeugungen haben. Es kann sein, dass manch einer großer Andreas Herrmann-Fan ist oder Christoph Häselbart oder Alexander Seibel, was gegensätzliche Pole sind. Ich bin keins davon, aber gemeinsam, die gemeinsame Basis finden wir in der Heiligen Schrift. Und von da aus können wir an dieses schwierige Thema herangehen. Und mein Ziel, unser Ziel heute ist es, dass wir eben mit der Bibel in der Hand nachdenken. Und es soll keiner als Gewinner oder als Verlierer nach Hause gehen, sondern als jemand, der neu nachgedacht hat. Ich hoffe, dass das gelingt. Ich habe mir 3 Regeln vorgenommen, die ich euch so vorstellen möchte, mit denen ich euch konfrontiere. Erstens rede ich. Ich bahne einen Weg in das Thema. Zweitens, Gespräch ist immer willkommen. Ihr dürft mich auch unterbrechen mit Fragen, Einwänden. Ich muss dann halt entscheiden, ob es an der Stelle passt oder ich das später nochmal aufgreife. Und drittens, wir lassen einander stehen. Das kann sein, dass wir auch unterschiedliche Meinungen haben, wenn wir auseinandergehen. Das ist gar nicht schlimm. Ja? Ich möchte mal mit folgendem Gedanken anfangen. Die Rätsel Gottes sind befriedigender als die Antworten der Menschen. Ein Zitat: Krankheit ist ein Rätsel im Leben. Warum wird der eine krank und der andere nicht? Was kann ich tun, um wieder gesund zu werden? Und die letzte Frage: Worin besteht der Wert des Lebens, wenn man auf all das verzichten muss, was es einmal fröhlich und lebenswert gemacht hat? Das sind bohrende Fragen. Für uns gläubige Menschen kommen aber noch weitere hinzu, oft bohrend und schmerzhaft. Wie passt das zu Gottes Liebe? Hat Jesus nicht alle Kranken geheilt? Und was kann ich tun, um Glaubensheilung zu erfahren? Zu der physischen Not kommt für den Gläubigen oft noch eine geistliche Not hinzu, die das Ganze verschärft. Und nicht selten fühlt man sich gerade da von Gott alleine gelassen, wo man ihn am dringendsten bräuchte. Die Bibel enthält nun keine einfachen Rezepte, aber Gottes Rätsel sind tatsächlich befriedigender als die Lösungen der Menschen. Wenn Gottes Rätsel auch viele Fragen offen lassen, und auch heute wird vieles offen bleiben, so treiben uns die Fragen doch zu Gott. Sie lassen ehrliche Gebete in uns aufsteigen. Mit einem Mal wird uns die Bibel neu zu einer packenden Lektüre, wenn wir mit unseren eigenen Fragen an sie herantreten. Und wir können dann spüren, dass Gott uns seine Wahrheit nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren schlägt, sondern wie einen warmen Mantel hinhält. Wenn der Wind nur rau genug weht, dann schlüpfen wir da gerne hinein und finden Schutz. Und das hoffe ich, dass das heute geschieht, dass wir Gottes Wahrheit so feststellen können und Geborgenheit darin finden. Was haben wir vor? 3 Themen. Heute die Heilungen von Jesus. Da geht es also um die Evangelien. Was er tat, wie er es tat und warum. Und ich würde sagen, das ist die schönste Einheit dieses 3-gliedrigen Seminars. Dann, beim 2. Mal, geht es darum, die Hintergründe von Krankheit zu verstehen. Was Krankheit sagt und was nicht. Was hinter die Hintergründe von den Krankheiten sind, das ist wahrscheinlich die herausforderndste Einheit. Und das 3., Glaubensheilungen heute. Was dürfen wir hoffen? Was ist uns verheißen? Mit was rechnen wir? Das ist natürlich die spannendste Einheit. Da wird es dann sehr aktuell und konkret. Also heute die Heilungen von Jesus, was er tat, wie er es tat und warum. Und ich möchte zuerst einmal einen Schritt zurückgehen. Im Buddha hat sich als Weisheitslehrer verstanden. Er hat auch einige Wunder getan, aber das ist nicht so wichtig wie seine Lehre. Mohammed verstand sich als Prophet und von ihm sind keine Wunder berichtet. Seine Lehre war entscheidend. Bei Jesus ist das ganz anders. Bei Jesus war die Lehre wichtig und entscheidend, aber auch seine Taten, seine Heilungen. Wer Jesus war und was er gewollt hat, das ist nicht zu verstehen ohne die Heilungsberichte. Das wird geradezu sichtbar in diesen Heilungsberichten. Also das als Vorbemerkung, wir brauchen die Wunder, um unseren Jesus zu verstehen. Die Heilungen ganz besonders. Und jetzt mal als erste Frage, was meint ihr, wie viele Heilungen sind uns berichtet im Neuen Testament von Jesus? So über den Daumen gepeilt. Einfach mal reinrufen. 30? 70? 10? Die einzelnen Geschichten. Aber das ist ein Hinweis, es gibt auch noch Zusammenfassungen. Ja, genau, er heilte alle. Also, es ist schwierig, sich da einen Überblick zu verschaffen, weil die Evangelien manche wiederholen, manche nicht. Ich habe mich mal dieser Mühe unterzogen und eine Synopse gemacht. Wir haben 16 Heilungen. Und ja, das sind diese Geschichten, könnt ihr euch kurz angucken. Manche sind in drei Evangelien, den ersten dreien berichtet, manche sind nur in einem Evangelium berichtet, 16 insgesamt. Aber es gibt noch was anderes, einen Spezialfall von Heilungen, den müssen wir dazu rechnen. Die Totenauferweckungen, wie viele waren das? 3. Und noch was fehlt hier in dieser Liste? Ja, das ist auch eine Totenauferweckung. Nein, ich meine die Dämonenaustreibung. Das gehört in dieses Paket mit hinein. Und davon haben wir 6 und 3 Totenauferweckungen. Nur weil manchmal so pauschal darüber geredet wird, man hat irgendwelche Vorstellungen und kann das gar nicht verifizieren. Und dazu kommt noch, danke für den Hinweis, die sogenannten Sumarien, wo zusammenfassend über den Dienst von Jesus berichtet wurde. Und da heißt es dann, es kam eine große Menge zu ihm, die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie. Oder er heilte sie alle. Und das haben wir bemerkenswert oft berichtet, nämlich insgesamt 13 Mal. Also die Aussage, dass Jesus ganz breit geheilt hat und diese Geschichte, die Einzelgeschichten sind nur exemplarisch. Darauf werden wir übrigens nächste Woche mal zu sprechen kommen. Was heißt das? Jesus hat alle geheilt. Das muss man ja klären, was damit gemeint ist. Ja, wenn wir das also so vor Augen haben, dann sehen wir, der Heilungsdienst von Jesus hat einen großen Anteil seines Wirkens eingenommen. Die Evangelien, da sind das nennenswerte Anteile, wo es um Heilung von Kranken geht. Man kann ganz klar sagen, kranke Menschen waren ein Hauptfokus, ein Schwerpunkt, ein Hauptanliegen für Jesus Christus. Und er sagt das ja mal so schön, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, also die Gerechten, sondern für die Kranken. Und er meinte damit diejenigen, die wussten, dass sie Hilfe brauchen. Gut, das also mal ganz grundsätzlich, wen Jesus geheilt hat. Und dann die Frage auch, so ganz im groben Überblick, von was hat Jesus geheilt? Und da fallen uns natürlich verschiedene Sachen ein aus den Geschichten, aber es macht auch Sinn, das mal ein wenig zu systematisieren. Und ich will noch was zu meiner Arbeitsweise sagen. Man kann, um Jesus zu verstehen, Einzelstellen angucken. Die Heilungsgeschichte XY. Das ist dann eine exegetische Arbeitsweise. Man legt einen Text aus. Das ist immer sehr gut, aber man darf das nicht so verallgemeinern. Und wenn man alle Stellen zu einem Thema zusammenzieht, dann ist das eine dogmatische Arbeitsweise. Man zieht die Lehre all dessen, was Jesus über ein Thema gesagt hat, zusammen und hat eine ganz andere Basis, um etwas auszusagen. Was ich euch hier vorführe, das ist so eine dogmatische Arbeitsweise. Deswegen gibt es viele Stellen gleichzeitig, aber es ergibt ein Gesamtbild. Ja, von welchen Krankheiten reden wir? Und es sind viele verschiedene Krankheiten genannt. In einer Stelle, da heißt es, als er aber vom Berge herabging, folgte ihm viel Volks nach. Und siehe, es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Stumme, Blinde und viele andere Kranken und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie. Also hier wird differenziert, welche Kranke kommen. Es wird gesagt, welche Krankheitsbilder da sind, Gelähmte, Verkrüppelte, Stimme, Blinde. Also es wird nicht einfach pauschal über die Kranken gesprochen. Und ich denke, es macht Sinn, drei Ebenen zu unterscheiden, was über kranke Menschen gesagt wird. Erst einmal werden die Krankheiten selber benannt, eigentlich nie mit der Diagnostik, wie wir das kennen. Es ist ganz schwer rauszukriegen, welche Krankheit das jetzt im Einzelnen ist. Dann werden viel auch die Krankheitsfolgen benannt, mit welchen Symptomen die Menschen gelebt haben, welche Nöte da konkret waren. Und es wird die spirituelle Dimension genannt. Die Krankheit war mehr als etwas Physisches, sondern das war auch etwas Metaphysisches. Und wenn wir darüber hinweggehen, haben wir die Hälfte dieser Geschichten eigentlich nicht verstanden. Ja, und das will ich mit euch kurz angucken, was das Ganze meint. Erst die Krankheiten. Und ich habe das mal so ein bisschen gewichtet. Am häufigsten hören wir von Blindheit. Auch interessant, eine Krankheit, die auch in der dritten Welt natürlich sehr dominant ist. Knochen- und Muskelleiden, Taubheit und Stummheit, also die Sinnesorgane, Aussatz, was eine Hautkrankheit meint, nicht automatisch Lepra, was so manchmal unsere Vorstellung ist, eine Hautkrankheit. Wir können das aber nicht genauer ausdrücken, was es jetzt gewesen ist für eines, eine Schuppenflechte oder wie auch immer. Lähmung, Fieber, Blutung bei einer Frau, Wassersucht, Verletzung, Mondsucht. Und dann als Spezialfall Besessenheit mit ihren Manifestationen. Das ist so im Großen und Ganzen das, was an Krankheiten benannt wird. Eine einzige Geschichte gibt es, wo ich mich halbwegs trauen würde, ein heutiges Krankheitsbild zu benennen. Nämlich, das ist bei dem fallsüchtigen Jungen in Markus 9, wo der Vater beschreibt, wie es dem Jungen geht. Er hat Schaum vor dem Mund, er fällt ins Feuer und so. Also ich würde sagen, das ist schon einigermaßen naheliegend, dass da auch eine Epilepsie gemeint ist. Ansonsten bleibt es eigentlich eher allgemein und vage. Fest steht mit dieser Liste, Jesus wurde mit fast jeder Krankheit konfrontiert. Was mir da drin fehlt, sind Zahnleiden, da wäre ich dabei wahrscheinlich. Oder auch jetzt für heutige Verhältnisse Altersleiden werden jetzt nicht speziell genannt. Also man könnte das schon noch ergänzen. Aber eigentlich soll uns die Liste zeigen, Jesus wurde mit allem und jedem konfrontiert. Also das ist der Befund. Dann das Zweite, was Jesus auch geheilt hat, was mit im Blick war, das waren die Krankheitsfolgen. Was heißt das denn, diese Krankheiten zu haben? Was macht das mit den Menschen? Das ist nicht einfach nur die Diagnostik oder so, nein, das sind die Schicksale der Menschen. Und das wird sehr farbig, das wird sehr griffig. Zum Beispiel sind da die unmittelbaren physischen Wirkungen, die beschrieben werden. Da ist die Rede, jemand hat Schmerz, der Knecht des Hauptmanns leidet, er hat Qual, Fieber, Bettlägerigkeit, Behinderung. Ich möchte es einfach nur mal so pauschal nennen, die körperliche Seite wird beschrieben. Aber das ist nicht alles. Auch die psychische und soziale Wirkung von Krankheit kommt in den Blick. Da begegnet uns Demütigung, Vorurteile. Zum Beispiel wird gefragt, warum ist der krank? Ist das, weil er gesündigt hat? Ausgrenzung begegnet uns, die Aussätzigen, die vor der Stadt bleiben müssen, die isoliert sind. Ausnutzung, Armut. Es ist erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit Krankheit und Armut zusammenhing. Wahrscheinlich kommt das auch wieder auf uns zu, je nachdem, wie sich unser Gesundheitssystem entwickelt. Und Vereinsamung. Denk nur an diesen Mann am Teich Bethesda, der sagt, ich habe keinen Menschen. Das gehört ja alles auch zu Krankheiten dazu. Das ist also mit im Blick. Dann die wirtschaftlichen Folgen, habe ich schon genannt. Armut, Bettelei, Abhängigkeit, Verelendung. Und dann noch biografische Folgen, so habe ich das mal zusammengefasst. Chronische Leiden, die ein ganzes Leben lang bleiben. Das wird uns berichtet. Jemand ist lange krank. 12 Jahre, 18 Jahre oder sogar 38 Jahre. Oder eigentlich das Schlimmste, jemand ist krank von Geburt an, wird uns auch berichtet. Ich finde es sinnvoll, nicht einfach nur mit dem Etikett zu arbeiten, jemand ist blind, sondern auch ein bisschen aufzufächern, wie lebt es sich damit, was bedeutet das für diesen Menschen? Und so wie ich das Neue Testament verstehe, kommt der Mensch als Ganzes in den Blick. Und sichtbar wird, Krankheit ist zerstörerisch, sie macht den Menschen kaputt. Und dann noch ein drittes, was für uns vielleicht das Schwierigste zu verstehen ist, ein Konzept, das wir gar nicht mehr mit Krankheit verbinden, nämlich die spirituelle Dimension von Krankheit. Das hört sich komisch an, was soll das sein? Krankheit wird heute vor allem als eine Beeinträchtigung der Lebensqualität gesehen. Ich habe Schmerzen, mir geht es nicht gut, ich kann nicht mehr Skifahren oder wie auch immer. Aber zur Zeit von Jesus ging es mit Krankheit auch um anderes. Es ging um mehr. Das war eine Frage von Segen und Fluch, von Ehre und Schande, von Reinheit und Unreinheit. Und zusätzlich zum körperlichen und den sozialen Auswirkungen war da eine Beeinträchtigung des Menschen auch in seiner Beziehung zu Gott. Also die Krankheit hat den Menschen sehr grundsätzlich und allgemein ins Abseits gestellt. Und wenn Jesus geheilt hat, dann hat er vielleicht vor allem das im Blick gehabt. Wie ist das in dieser berühmten Geschichte, wo Jesus den Gelähmten heilt? Jesus heilt erst seine Schuld, er vergibt erst seine Schuld, weil das mit im Raum stand, weil das die Hauptfrage war. Und wir sind so schnell dabei, eine Krankheit wegzukurieren und die Schuld oder die Beziehung zu Gott zu vergessen. Nicht alle, aber das passiert uns schnell mit unserem naturwissenschaftlichen Denken. So, wenn ich zu viel rede oder irgendwas offen bleibt, bitte sagt mir das. Ich fürchte sowieso, dass ich ein bisschen zu viel rede heute, aber ich möchte viel Stoff an euch dran kriegen. Ist das noch okay, noch zu ertragen? Und jetzt die für mich spannendste Frage in dieser Einheit: Wie hat Jesus geheilt? Und da wollen wir einfach mal beobachten, wie uns das beschrieben wird. Da sind einige sehr typische Dinge dabei. Und wenn wir mit der Bibel gut vertraut sind, dann lesen wir schnell darüber hinweg, weil es uns vertraut ist. Aber wir haben oft noch gar nicht ausreichend darüber nachgedacht, was das bedeutet. Ja, wie hat Jesus geheilt? Und da lesen wir Matthäus 8, ich hoffe, genau. Als er aber vom Berge herabkam, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er vom Aussatz rein. Ich habe das mal als eine typische Stelle herausgesucht, weil sie kurz und einfach ist. Und ich denke, die wesentlichen Elemente zeigt, wie Jesus heilt. Was würdet ihr sagen, wenn ihr das als den Heilungsbericht, den typischen Heilungsbericht vor Augen habt? Wie hat Jesus das gemacht? Oder was hat er gemacht?
Gesprochen.
Gesprochen, genau. Berührung. Genau. Der war nicht, ja. Also wir haben im Grunde genommen damit die Hauptelemente. Also es ist ein Wortgeschehen. Jesus spricht dem Kranken Heilung zu oder er gebietet der Krankheit. Und dazu kommt noch eine Berührung der Kranken. Das ist das Typische. Und ich will euch da kurz etwas vorlesen. Aus dem Altertum sind viele Berichte über jüdische und römisch-griechische Heiler und Exorzisten überliefert worden. Aber Jesus unterscheidet sich von ihnen allen durch die Direktheit seiner Vorgehensweise. Er ruft keine langen Listen von Gottheiten an, rezitiert keine Beschwörungsformeln und benutzt keine magischen Utensilien. Und es bedarf nur eines einfachen Wortes der Zurechtweisung. Also die Einfachheit, die Direktheit. Ja, wir kommen gleich noch auf ein paar Einzelheiten. Es gibt immer Ausnahmen. Und die Ausnahmen finde ich auch wichtig. Jesus hat eben kein festes Schema gehabt, Wort und Berührung, sondern er war völlig frei und souverän, wie er es gemacht hat. Also, wir halten mal fest, drei Punkte, die wir angucken wollen. Heilung durch sein Wort und seinen Willen, mithilfe einer Berührung, ohne ein festes Schema und sogar direkt widersprüchlich hat er geheilt. Das Erste und Entscheidende, die Heilung durch sein Wort und Wille. Also, die Heilungen sind ein Wortgeschehen. Und jetzt eine Beobachtung, wo ich vielleicht Jahrzehnte gebraucht habe, bis das mir mal so richtig wie ein Schreck fast aufgefallen ist. Jesus betet niemals, um zu heilen. Jesus betet niemals, um zu heilen. Das ist doch wirklich bemerkenswert, vor allem wenn wir an uns denken, wie wir, wenn wir da in den Geschäften unterwegs sind, wir beten. Jesus hat niemals geheilt. Er hat niemals gebetet. Und es gibt zwar einzelne Gebete in dem Zusammenhang, aber bei der Heilung des Auferweckung des Lazarus, da sagt er, Vater, ich weiß, du erhörst mich sowieso. Ich sage das jetzt nicht zu dir, sondern ich sage das für die anderen, dass sie das wissen, wie wir zusammengehören. Ja, also der Wille und das Wort von Jesus war entscheidend. Interessant, der Hauptmann, der Römer, der zu ihm kam, der sagt das, du musst nur ein Wort sagen, du musst nicht kommen. Er ist sich bewusst, dass es nur an Jesu Wort und Willen liegt. Ja, und die Leute staunen über diese Wortvollmacht. Was ist das für einer? Er spricht nur ein Wort. Er redet in eigener Vollmacht, ohne Bezug auf eine andere höhere Macht. Ja, und letztendlich braucht er oft nicht mal die Mithilfe der Kranken. Es gibt Fälle, wo es auf den Glauben der Kranken ankommt, aber in anderen Fällen nicht. Es gibt zwei Ausnahmen, wo das Wort und der Wille von Jesus nicht nötig waren. Das war das, was Sie angesprochen hatten. Welche Geschichten fallen euch ein, wo Jesus nichts sagt? Genau, eine unwillkürliche Heilung, als Jesus angerührt wird. Und Matthäus. Ja. Ja. Es gibt noch eine zweite unwillkürliche Heilung, aber gerade stehe ich auf dem Schlauch und komme nicht drauf. Aber die Ausnahmen unterstreichen immer eigentlich das die Hauptbeobachtung. Naja, das Ohr, das hat er auch bewusst geheilt. Es ist an der Stelle zumindest nicht berichtet, ja. Nee, ich kann es gerade nachgucken. Das, ja, da war er nicht, das ist eine Heilung ohne Berührung. Also, na. Ja, ist jetzt unwesentlich. Machen wir mal weiter. Das Zweite, was wir bei Jesus sehen, ist, dass er die Menschen immer berührt. Und auch das ist besonders in dieser Stelle, da heißt es, er berührte ihre Augen. Die Berührung von Kranken und in manchen speziellen ganz besonders war verboten. Kranke waren oft unrein und haben andere unrein gemacht. Die Unreinheit ist stärker als die Reinheit. Das war ja im Mittelalter in der Scholastik so eine der Hauptfragen, wenn eine Fliege ins Weihwasser fällt, wird dann die Fliege geweiht oder das Weihwasser unrein. Eigentlich ist die Unreinheit stärker als die Reinheit. Aber Jesus war der Reine, der das Unreine rein gemacht hat. Er hat ohne Scheu die Unreinen berührt. Die Aussätzigen, die Frau mit den Blutungen durfte nicht berührt werden. Er berührt die Bahre, als der Jüngling, da, wo der Jüngling tot drauf liegt, auch das macht ihn eigentlich unrein, aber bei Jesus eben nicht. Ja, und Berührung, ich denke, das ist ein Zeichen von Segen, von persönlicher Zuwendung. Er hebt damit die Isolation auf, in der Kranke sind. Und das ist wahrscheinlich bei Jesus ein ganz starkes Zeichen, dass er dem Menschen nicht nur etwas Gutes tut, sondern in einen direkten Kontakt tritt. Und dann noch es gibt Fernheilungen bei dem römischen Hauptmann, da geht er nicht hin. Also manchmal, in manchen Fällen hat er es eben auch anders gemacht. Rolf? Ja. Ja, das habe ich zusammengefasst im nächsten Punkt. Jesus heilt ohne Schema, ohne ein festes Muster. Und wir finden für viele Heilungen Beispiele, wo es in einem anderen Fall genau andersrum ist. Also manchmal hat er geheilt, um zu provozieren, um zu zeigen, dass man auch am Sabbat heilen darf. Und manchmal hat er das heimlich gemacht. Einmal heilt er Blindheit durch sein Wort, einmal durch Wort und Berührung und ein anderes Mal benutzt er einen Schlamm dafür. Es wird uns nicht erklärt, warum das so ist und wann anders nicht so. Bei dem Sohn des Hauptmanns, da sagt er nur ein Wort und in der Ferne geschieht ein Wunder. Bei Lazarus geht er nicht hin. Da tut er das auch nicht auf die Ferne, sondern da muss er hingehen, offensichtlich für dieses Wunder. Bei einer Frau weiß er, dass sie 18 Jahre krank ist. Und bei dem Jungen, dem epileptischen Jungen, fragt er den Vater, wie lange ist es, dass er das hat? Wir wollen einfach nur festhalten, dass Jesus völlig souverän war in seinem Auftreten, in seinem Heilen und in der Wahl seiner Mittel, wie er das gemacht hat. Und somit wollen uns diese Geschichten alle zeigen, wer Jesus ist. Er ist völlig souverän. Was ist das für ein Mann? Beobachten die Leute an ihn. Das passt in kein Konzept, nicht in unsere Vorstellung. Was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Oder am Ende des Johannesevangeliums, da heißt es, noch viele andere Zeichen hat Jesus getan, die nicht hier aufgeschrieben sind. Aber die sind aufgeschrieben, dass ihr glaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Die Wunder sollten also unterstreichen und begreifbar machen, dass Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern Sohn Gottes, ja, Gott selber. Und deswegen zeigen uns die Heilungen von Jesus seine erstaunliche Souveränität. Er spricht und handelt im eigenen Namen. Er appelliert nicht an Gott, sondern heilt in eigener Vollmacht. Jesus gebietet Krankheit, Dämonen und sogar dem Tod. Und da sind die Einzelheiten so interessiert. Da ist ein taubstummer Geist und er gebietet einem tauben Geist. Der kann ihn nicht hören, oder? Also irgendwie, aber wenn Jesus redet, hört auch ein tauber Geist. Jesus ruft den kranken Lazarus, auch ein Toter hört seine Stimme. Noch ein Wort zu dem Gebieten. Manche machen da eine größere Geschichte draus, dass Jesus die Krankheiten anspricht. So als seien die Krankheit ein Dämon, hätten eigenes Persönlichkeit oder so. Ich kann mit dem Gedanken nicht viel anfangen. Ich denke, das ist einfach diese Redeweise, dass die Krankheit angesprochen wird, soll aber nicht bedeuten, dass da ein Geist hintersteckt. Es gibt Richtungen, die sagen, es gibt den Geist des Krebses und des Bluthochdrucks und des Krebses, ja, wie auch immer. Und man gebietet der Krankheit. Ich glaube, hier wurde ausgedrückt, dass Jesus souverän diese Situation anspricht, aber er wollte damit nicht die Krankheit personalisieren, also sie als Geist ausdrücken. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber mit solchen Formulierungen, er gebietet dem und dem, kommt manch einer, macht da eine besondere Lehre draus. Und eine gute exegetische Regel ist, wenn man eine Stelle hat, die unklar ist, dann sollte man nicht 10 klare Stellen für diese Stelle opfern, sondern eigentlich das, was unklar ist, was nicht ganz sicher ist, das kann man dann manchmal in Klammer setzen und so stehen lassen. So würde ich das hier auch machen. Ja, also Jesus gebietet in eigener Autorität, er gebietet den Krankheiten und er heilt augenblicklich und vollständig. 11-mal an vielen Stellen wird es betont und sogleich war er gesund. Da verstreicht keine Zeit. Ich weiß, jetzt kommt der berechtigte Einwand, auch da gibt es eine Ausnahme, nämlich als Jesus einmal Blindheit heilt, da scheint es 2 Stufen zu geben. Aber eigentlich ist ganz klar, Jesus heilt augenblicklich sofort. Das wird betont. Die Heilungen waren immer offensichtlich. Und ich muss da manchmal dran denken, wie heute mit Heilungen umgegangen wird. Ich sage hier mal ein bisschen angriffig, Beinverlängerungen ist ja so ein Thema. Das ist ja was man nicht nachweisen kann oder braucht entsprechende Messgeräte, weil wenn sich die Muskulatur entspannt, ja, diese Art von Heilung, die man nicht nachweisen kann, davon hören wir nicht, sondern es sind Dinge, die sofort augenfällig sind bei Jesus. Und interessant, die Heilungen von Jesus wurden von keinem geleugnet. Selbst seine Gegner haben nicht gesagt, das ist nicht wahr, sondern sie haben zum Beispiel gesagt, das tut er in der Macht der Dämonen. Oder wenn wir ihn machen lassen, dann glauben alle an ihn. Also sie haben immer anerkannt, dass diese Wunder geschehen sind. Und so sehen wir durch all die Berichte der Evangelien Jesus auf eine wunderbare Art und Weise. Und sie helfen uns zu verstehen, dass er als Mensch uns begegnet auf Augenhöhe, aber dass er sich verhält, als wäre er Gott selber. Er spricht ein Wort wie Gott und es geschieht. Und jetzt ein schönes Zitat von C.S. Lewis, was uns hilft, das zu verstehen, was da vor unseren Augen ist. In Märchen reden Bäume und Menschen werden in Vögel oder Bären verzaubert. Es macht Spaß, so etwas zu lesen. Aber der leiseste Verdacht, es könnte sich wirklich zugetragen haben, würde den Spaß in einen Albtraum verwandeln. Es würde beweisen, dass eine fremde Macht in die Natur eingebrochen ist. Solche Wunder finden sich in den Evangelien nicht. Sie zeugen von dem Gott, der nicht als Fremder, sondern als ihr Schöpfer und Herrscher in ihr waltet. Sie verkündet nicht bloß, dass ein König unsere Stadt besucht hat, sondern dass es der König ist. Also die, was uns über Heilungen gesagt wird, über das Verhalten von Jesus, das ist überhaupt nichts Fremdes. Es ist nichts, es ist etwas, was unsere Vorstellung völlig übersteigt. Aber es bezeugt damit, dass der Schöpfer selber in Jesus Christus gekommen ist. Ja, das ist mal für mich so eine erste Zwischenbilanz, wenn ich mir vor Augen führe, was mir das Neue Testament über die Heilungen sagt. Jesus, der heilen kann, wo und wie er das will und der dadurch als Sohn Gottes zu erkennen ist. Aber wenn ich mir die Berichte so angucke, gibt es da eine Seite, die mir da noch fehlt. Wenn ich das nur so analysiere, was fehlt noch? Wir haben das jetzt ganz steil definiert, Jesus kann alles, Jesus heilt, wie er will. Das ist aber auch nur eine Hälfte der Wahrheit. Über Jesus wird uns was Wesentliches noch mehr gesagt in diesen Heilungsgeschichten. Etwas, was ich genauso brauche, wie zu wissen, dass er die Macht hat. Was fehlt hier noch? Wie bitte? Ja, genau, es gibt noch andere Wunder als die Heilungswunder, ja. Ja, ich will, vielleicht habe ich die Frage komisch gestellt.
Mein Glaube.
Okay, ja, der menschliche Glaube, der fehlt hier, wobei er natürlich für die Heilungen selber eine große Rolle gespielt hat. Aber ich bin gerade noch dabei, mit euch Jesus zu beobachten. Genau das meinte ich. Also bisher haben wir die absolute Souveränität von Jesus vor Augen, seine göttliche Macht, aber die ist beängstigend. Absolute göttliche Macht ohne ein göttliches Wesen ist beängstigend. Aber die Berichte, die zeigen uns in dem Umgang, wie Jesus mit den Kranken umgegangen ist, viel mehr, als dass er nur Gott ist, sondern sie offenbaren auch seine Liebe, seine Herzlichkeit, sein Mitgefühl, Empathie. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich will das nicht gegeneinander gewichten oder ausspielen, aber das sollten wir bewusst wahrnehmen. Das ist die schöne Seite in diesen Geschichten. Wir lernen den Herzschlag von Jesus darin auch kennen. Ich habe noch einen versucht, eine Zwischenstation zu machen, nachgedacht. Wir hören von diesen Heilungen und sind skeptisch. Vielleicht nicht hier in diesem Raum, aber Menschen. Doch was, wenn wir Jesus dabei beobachten, wie er mit Menschen umgeht, wie er unter die Oberfläche schaut und sich selbst ins Herz schauen lässt? Was sagen uns eigentlich die Heilungsberichte über das Wesen von Jesus? Sind wir dann auch noch die mit den verschränkten Armen und dem harten Urteil? Würde ich mir manchmal wünschen von den Menschen, die skeptisch sind gegenüber dem Glauben und sagen, ach, das kann ich alles nicht glauben, da dass Jesus Wunder getan hat. Ich wünschte mir, sie würden im gleichen Atemzug sagen, auch das, was mir über das Wesen von Jesus gesagt wird, gefällt mir auch nicht. Das kann man nicht sagen. Und das möchte ich jetzt mit euch noch angucken, wie Jesus kranken Menschen begegnet ist. Eine sehr schöne Stelle ist, als er der Frau mit der verkrümmten Wirbelsäule in der Synagoge begegnet. Und das ist ja schon eine besondere Situation. Die Frauen zählen ja nicht für einen jüdischen Gottesdienst. Man muss 10 Männer haben. 100 Frauen und 9 Männer reicht leider nicht. Dann muss man wieder nach Hause gehen. Ich war Anfang des Jahres in Jerusalem und da an der Klagemauer ist einer rumgelaufen, hat gefragt, ob ich noch teilnehmen würde an ihrem Gottesdienst. Sie waren noch nicht 10. Ich konnte dann nicht, weil ich kein Jude bin, aber so ist das. Die Frauen sitzen abgetrennt in der Frauenabteilung. Sie sind vielleicht nicht sichtbar oder aber irrelevant für den Gottesdienst. Jesus in der Synagoge, er sieht die Frau, die nicht zählt. Und dann heilt er sie am Sabbat. Schon das ist doch bemerkenswert, dass Jesus jeden Einzelnen sieht, dass jeder Einzelne zählt und gerade diejenigen, die von anderen verachtet sind. Und dann, um zu rechtfertigen, warum er das tut, sagt er, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun der Mensch als ein Schaf? Und er spricht sie dann auch hin, als eine Tochter Abrahams. Was für eine Wertschätzung und Liebe für diese Frau. Und so hören wir das eben an verschiedenen Stellen, die Menschen strömten ihm zu. Ich glaube, nicht nur wegen der Heilungen, sondern sie waren angezogen von seinem Wesen. So sehr sind sie zu ihm gelaufen gekommen, auch wegen der Heilungen, dass er das mit den Heilungen dann manchmal auch in den Hintergrund gestellt hat und nicht öffentlich geheilt hat, weil er eben auch mit seiner Lehre ernst genommen werden wollte. Aber beobachten wir das mal weiter. Was sehen wir in Jesu Umgang mit den Menschen? Das Erste, was ich für mich so gefunden habe, ist Freundlichkeit und Liebe. Da ist Mitleid und Betroffenheit. Stellt euch das mal vor, Jesus kommt zum Grab des Lazarus und dann heißt es, dass er anfängt zu weinen. Er weiß, dass er wenige Augenblicke später den Lazarus da rausholt, aber er sieht die Menschen leiden und weinen und er weint mit. Er hat das nicht schnell beiseite gewischt, sondern er hat der Betroffenheit, dem Schmerz Raum gegeben. Er begegnet Kranken mit Freundlichkeit und Achtung, wie er sie anredet, Tochter oder Sohn Abrahams. Er besucht die Kranken und ganz bemerkenswert, er ist zornig über die Härte der Gesunden. Er nimmt die Kranken in Schutz. Verschiedene Stellen, wo er das sagt, ihr habt das Gesetz nicht verhalten, ihr haltet das Gesetz, aber habt nicht verstanden, habt die Barmherzigkeit vergessen. Ja, aber Jesus war kein betulicher, warmherziger Teddybär, bei dem so Empathie alles gewesen wäre. Wie er mit Menschen umgegangen ist, das ging noch tiefer. Und so ist das Nächste. Er hatte Einsicht in das Herz und die Gedanken und die Geschichte von Kranken. Er war ihnen ganz nahe, er kannte die Wahrheit in ihrem Leben. Er wusste bei dem einen Gelähmten, dass da Sünde war und er spricht das an. Er kennt die lange Leidenszeit der Frau, genau da in der Synagoge. Er erkennt die Resignation des Kranken am Teich Bethesda und fragt ihn danach. Also die Menschen sind erkannt, die Wahrheit über sie steht im Raum, aber das führt eben nicht dazu, dass Jesus sich abwendet oder sie tadelt, sondern dass er ihnen da begegnet und ihnen hilft. Und ein drittes noch, wenn Jesus geheilt hat, hatte das immer zwei Aspekte, Zuspruch und Anspruch. Zumindest in den Einzelheilungen ist das ganz oft so, dass Jesus den Kranken etwas zuspricht, seinen Frieden, oder aber, dass er sie beauftragt. Heilung ist sowohl Gabe als auch Aufgabe. Es geht um Gesundheit und um Vergebung. Manchmal, allerdings recht selten, geht es auch um den Anspruch, Jesus nachzufolgen. Also es soll Beziehung zu ihm entstehen. Und in dem Beispiel der 10 Aussätzigen ist es bei denen, die nicht gedankt haben, die nicht zu Jesus zurückgekommen sind, ist die Heilung nicht vollständig, wahrscheinlich kurzfristig. Und immer wieder ist auch beides zu sehen. Jesus bricht mit den Konventionen und erachtet sie gleichzeitig. Das ist jetzt so ein bisschen eine Stichwortsammlung, die verschiedene Aspekte zeigt, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Was bedeutet es, wenn Jesus so mit den Kranken umgegangen ist? Ich denke, er wollte, dass sie ihn kennenlernen, sowohl als Gott, als Heiland, als Erlöser, als auch sollten sie kennenlernen die Liebe Gottes. Im Titusbrief heißt das einmal so schön, dass in Jesus Christus die Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen ist. Und das ist an keiner Stelle so schön zu sehen wie bei den Heilungen. Und es ist wahrscheinlich auch kein Wunder, dass die Menschen für Jesus empfänglich waren, die krank waren, diejenigen, die ausgestoßen waren, die diskriminiert waren, die waren empfänglich dafür, während die Stolzen oder die Gesunden das gar nicht so wertgeschätzt haben. Ich hoffe, dass das so ein gewisses Bild ergibt, wie Jesus geheilt hat, mit den beiden Seiten, seine Souveränität und sein Umgang mit Menschen. Und jetzt noch ganz kurz, ach ja, genau, ein schöner Cartoon. Ein Mensch kommt zu Jesus und sagt, nein, heil mich nicht, ich habe wirklich größere Probleme. Das ist nicht biblisch. Jesus hat keinen Geheilten weggeschickt. Biblisch ist aber, dass Jesus die Menschen auf ihre größeren Probleme angesprochen hat und dass er da Heilung und Versöhnung geschaffen hat. Das war sein erstes Anliegen. Ja, aber eine Frage, die wir jetzt noch klären müssen, was sehen wir an den Wundern? Was sollen sie uns zeigen? Warum hat Jesus geheilt? Und ich habe dafür drei Stichworte. Sie sind Anzeichen des Reiches Gottes. Und das war sein Ausweis, zum Beispiel gegenüber Johannes. Und er sagt, er lässt ihm ausrichten, sagt Johannes, was ihr hier seht. Und dann zitiert er aus Jesaja, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium vom Reich gepredigt. Also, Johannes soll aufmerken, das sind die Zeichen für das anbrechende Reich Gottes. Ich habe zu Anfang gefragt, wie viele Heilungen wir im Neuen Testament haben. Es waren 16 Heilungen, sechs Dämonenaustreibungen und drei Auferweckungen. Wie viele Heilungen und alles zusammen finden wir im Alten Testament? Ich habe es nicht ganz genau, aber die Größenordnung kann ich euch sagen. Ich bin auf 16 gekommen. 16 Heilungen und Heilungsereignisse oder Heilungszeiten. Wenig. In anderthalb Jahrtausenden kamen Heilungen vor, immer mal wieder, punktuell. Aber als Jesus Christus gekommen ist, fängt eine neue Zeit an. Die alten Verheißungen werden erfüllt und das ist wie für die Leute, die darauf gewartet haben, wie ein Glockenschlag. Jetzt geht es los. Eine neue Zeit fängt an. Die Heilungen sind Anzeichen für die neue Heilszeit.
Es waren übrigens auch die Zeichen des Messias. Denn jeder vom Jude, Pharisäer sowieso und Schriftgelehrte, wussten, dass diese Zeichen nur der Messias tun kann. Genau. Darum wussten sie auch, er muss es sein.
Ja.
Und darum ist er auch leider so verlaufen, dass sie sich verhalten haben und dann praktisch dunkel produziert und sie nicht mehr erkennen konnten. Weil sie die Sünde deswegen wieder den Heiligen Geist haben, weil sie Jesus bezichtigt haben, er treibt die Dämonen mit dem Belzebub, also mit anderen Dämonen aus. Und das war der Punkt, wo Jesus wusste, jetzt gibt es keine Umkehr mehr.
Ja. Da werden wir auch beim nächsten Mal drauf zu sprechen kommen, die Heilungen im Leben von Jesus, in den 3 Jahren von Jesus, seiner Wirksamkeit, die sind nicht gleichmäßig verteilt, sondern da gibt es einen ganz klaren Schwerpunkt. Am Anfang hat er viel geheilt Und da wird es uns berichtet, gegen Ende verschiebt sich der Dienst von Jesus und Jesus ist mehr dabei zu predigen, zu lehren, während die Heilungen eher beiläufig sind. Aber genau das ist es, sie sind Anzeichen für das Reich Gottes. Und Nikodemus, als er zu Jesus kommt, sagt er, niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Also der hat verstanden, Jesus ist einzigartig und da muss ich nachfragen, wer er ist. Ein zweites, sie sind Kennzeichen für den Anspruch von Jesus. Wir sind so gewöhnt daran, an all die Worte von Jesus, können sie aus dem Kopf her sagen, dass uns manchmal das Anstößige daran entgeht. Wenn Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann ist das anstößig. Und die Juden wussten das. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Um das zu bekräftigen, um zu sagen, das sind nicht nur Sprüche, das ist keine Gotteslästerung, sondern ich bin das. Dafür waren die Heilungen da. Sie haben das unterstrichen. Die Werke, die mir der Vater gegeben hat, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Also ohne diese Bestätigungen wären es Behauptungen gewesen, die nicht verifizierbar gewesen sind. Und ein drittes, sehr schönes, es sind Siegeszeichen. Jesus ist der Sieger. Er hat Macht über den Tod, über die Dämonen. Gerade im Markus-Evangelium sind es die Dämonen, die wichtig sind. Wenn ich durch Gottes Finger Dämonen austreibe, die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also es ist ein Siegesanspruch, der da deutlich wird. Damit, mit diesen drei Stichworten, die werden wir vielleicht beim nächsten Mal auch haben, nämlich die Frage, sind die Heilungen exemplarisch, weisen sie über sich hinaus oder sind sie nur faktisch? Also hat Jesus alle Menschen geheilt, um ihrer selbst willen, oder steckt eine Botschaft mit drin? Und ich denke, die Heilungen sind vor allem sind bezogen auf das Reich Gottes, auf die Person von Jesus und auf seine Sendung. Und deswegen geht es bei den Heilungen, so meine ich, nicht vor allem darum, dass der einzelne Mensch von Krankheit befreit ist, sondern bei den berichteten Heilungen geht es vor allem darum, Jesus aufs Tablett zu stellen, ihn sichtbar zu machen. Ja, so könnte man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, warum die Heilungen so wichtig sind für Jesus. Und zum Schluss noch einmal eine Frage. Jesus wollte den Menschen immer beides geben, Heilung und Heil. Ist auch uns beides wichtig? Oder haben wir an Jesus eher ein therapeutisches statt ein soteriologisches, also das ewige Heil betreffende Interesse? Wollen wir einen Heiler, aber keinen Retter? Das fände ich spannend mal zu fragen. Wie sieht es aus, wenn ich mit Krankheit zu tun habe, wie wichtig sind mir diese beiden Pole? Und dann auch mal bezogen auf unsere Gesellschaft, Gesundheit und Jugend, Wellness und Schönheit sind hohe Werte unserer Gesellschaft. Hat da die so andere Botschaft über das Reich Gottes überhaupt noch eine Chance? Also ich glaube, mit dem Gesundheitsthema können wir Leute für den Glauben interessieren. Aber können wir es auch mit dem Erlösungsthema? Einfach mal als Frage, was uns das Neue Testament, ja, was wir uns fragen müssen anhand dieses Befundes. Ich habe jetzt viel geredet, hätte euch gerne noch mehr ins Gespräch gezogen, aber ich denke, ihr habt jetzt mal einen ganz guten Spannungsbogen, was im Leben von Jesus, welche Rolle die Wunder da gespielt haben. Und beim nächsten Mal werden wir Einzelfragen stellen. Hat Jesus alle geheilt? Woher kommt Krankheit? Was sagt Jesus darüber? Das Alte Testament, die Weisheit, die Psalmen werden wir da auch ein bisschen einbeziehen. Aber das jetzt erstmal zur Person von Jesus und der Bedeutung der Wunder in seinem Leben. Gibt es Einwände, Fragen, Aspekte, die fehlen?
mir ist aufgefallen, am Hai von Bethesda, dass er nur den einen gehalten hat, da waren ja noch mehr, weil er immer zu kurz gekommen ist. Bis zum Thema alle, was hat er mit den anderen gesagt?
Genau, das müssen wir uns fragen. Es gibt Stellen, die sagen, Jesus heilte alle. Und es gibt Stellen, wo man den Eindruck hat, das ist anders. Das genau. Was dieses Alle muss man irgendwie konkretisieren. Auf welche Gruppe bezieht sich das? Nee, ich möchte euch einen Grund geben, noch mal zu kommen.
Das passt vielleicht genau auf das, was da steht. Also eine große Gruppe da war mit den beiden. Und einer wollte jetzt einen schnellsten Fuß loswerden. Und den hat Jesus dann wahrscheinlich nicht gemeint, weil er diese ganzheitliche Heilung mit annehmen konnte oder annehmen wollte. Ja? Da wollte halt nur groß Sinn ausgeben.
Spannende Frage. Hat Jesus Kranke krank nach Hause geschickt?
Also das, was du gesagt hast, finde ich so wichtig, auch bei dieser Frage, nämlich Jesus dein Muster drin. Du hast vorhin gesagt, dein Hauptziel war eigentlich, dass er sich zeigt, dass er die Macht und die Möglichkeit hat. Aber dieses Mitleid haben, dieses Umkrempeln der inneren Organe, so fast dargestellt, da ist er, dass er das Mitleid einfach in der Situation hat. Und da hat er sich erbarmt, an anderen Stellen das wirklich gemacht, um seine Macht zu zeigen. Ich glaube, wir können sowieso nicht irgendwie in uns reinkommen.
Also ich stelle mir so ganz im Gedanken, dass Jesus auch Leute extra nicht bereit hat, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein, sage ich mal, dicker Kaufmann, mit furchtbaren Gallensteinen, ja, und würde die Leute jeden Tag an den Tisch ziehen und wollte also diese Gallensteine von Jesus immer mitnehmen. Wollte dann aber reingehen und war dann zu fassen und die Leute jeden Tag wieder noch mehr an den Tisch ziehen zu können.
Also ich löse das mal ein ganz klein bisschen auf, aber nicht in Gänze. Wir haben viele Stellen, die sagen, Jesus heilte alle. Dem werden wir noch nachgehen. Aber ich löse das insofern aus, wir hören nie, dass ein Gegner von Jesus geheilt worden ist. Das finde ich schon mal bemerkenswert. Also es gab auch kranke Pharisäer oder... Genau, offensichtlich, also dieses Alle muss man differenzieren. Wer ist gemeint? Welcher Zeitraum ist gemeint? Aber ich würde vorschlagen, das ist eine wirklich spannende Frage, vor allem auch im Verlauf des Lebens von Jesus hat sich das gewandelt. Am Anfang war das anders als gegen Ende. Die Heilungen am Ende, das Ohr und so, das ist beiläufig, das passiert, weil es am Wegesrand liegt. An dem Armen, an dem Bartimäus in Jericho, zwei Wochen vor der Passion, da gehen die Jünger vorbei. Jesus geht vorbei. Der ruft denen hinterher. Also nicht mal die Jünger hatten mehr die Erwartung, dass er da heilt. Aber ich will eigentlich nur zeigen, eigentlich ganz spannend, wenn wir mal die Details angucken.
Ich finde es auch nicht gut, dass wir sagen, es gibt viele Stellen. Wir haben ja gesehen, es sind nur 16 Stellen im ganzen Neuen Testament über Heilungen. Und davon sind es einige, wenige, wo das Wort alle steht. Es sind nicht viele.
Es sind 13 Sumarien, also diese Stellen, das sind alles die Sumarien. Und da sind das schon 6, 7. Aber ich habe, glaube ich, eine recht befriedigende Antwort, wie das zu verstehen ist. Aber die verrate ich nicht so.
Könnte man sagen, dass Jesus alle geheilt hat, in der Umgebung haben. Also, dass er keine weggeschickt hat.
Ja, aber bitte lasst euch vertrösten auf nächstes Mal. Ich würde sagen, heute haben wir fast spannendere Themen gehabt, nämlich unseren Jesus zu verstehen, uns zu freuen an dem, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie es ihn vielleicht auch bewegt, wenn wir gesundheitlich zu tun haben. Darüber, denke ich, sollten wir eher heute reden.
Aber ich habe noch eine Frage, die zu dem Thema passt. Was meinst du, warum Jesus ganz bewusst auf Verordnungen des Mose, also Gesetze von Mose, übertreten hat? Warum? Um deutlich zu machen, das Gesetz wird durch mich erfüllt oder aufgehoben oder auch sei nicht. Oder wollte er die Leute nur provozieren?
Das ist der Punkt mit Anspruch, Bruch und Achtung der Konventionen. Jesus hat mit manchen Konventionen oder Gesetzen gebrochen und an anderer Stelle ihre Einhaltung geboten. Also er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Aber an manchen Stellen hat er am Sabbat geheilt und hat gesagt, hier ist mehr als der Sabbat. Oder er hat Gebote von Mose zitiert und hat gesagt, hier ist mehr als Mose. Also er hat sich auch gegenüber dem Gottesgesetz souverän verhalten. Er war der Autor und deswegen hat er sich souverän dagegen verhalten.
Aber er war doch ganz bewusst zum Beispiel bei den Aussätzigen gegen die Vorschrift des Gesetzes. Es war den Juden verboten, mit Aussätzigen Gemeinschaft zu haben, in die Nähe überhaupt zu kommen.
Ja. Und gleichzeitig sagte er den 10 Aussätzigen, geht zu den Priestern und zeigt euch, das war die Gesundheitsbehörde. Ich sag bloß, Jesus hat sich nicht einfach provokativ darüber hinweggesetzt. Er hat klar gemacht, dass er das Recht hat, sie um Gottes Liebe deutlich zu machen, dass eine kranke Frau auch am Sabbat geheilt werden darf, dass da kein Tag Aufschub drin ist. Dafür hat er die Gebote dann auch gebrochen.
Weil er
alles
immer im Zusammenhang getan, dort wo gerade die Pharisäer die Gesetzlichkeit so gefordert und die Barmherzigkeit gestellt haben. Da sind gerade in dem Zusammenhang sind so unschuldige Geschichten geschrieben. Ich glaube einfach zu zeigen, das Gesetz, die Lehre ist schon wichtig, aber die Barmherzigkeit, die Liebe ist wichtiger. Ja. Und dieses Verhältnis einfach aufzuzeigen.
Also ich würde es auch hinterfragen, ob er wirklich das Gesetz gebrochen hat, sondern er hat das, was aus dem mosaischen Geboten gemacht wurde, das hat er gebrochen. Das mit dem Aussatz war nicht so, dass dann so öffentlich entschieden war, dass Aussätzige nicht angehören, sondern die Priester hatten die Aufgabe, Aussätzige zu untersuchen und dann zu entscheiden, ob sie rausgehen oder nicht. Aber die Aussätzigen, die sollten sich entfernen und schreiben oder rufen, ich bin unrein. Also auch das mit dem Heilen. Wo steht im Alten Testament bei Moses, dass eine Heilung nicht erlaubt ist am Sabbat? Steht nirgendwo.
Ja, deswegen habe ich ja auch das Wort Konvention gewählt. Also das Gesetz hat er gehalten. Eine andere schöne Stelle ist, als er nach der Tempelsteuer gefragt wird. Da sagt Jesus, wer muss die Steuer zahlen, die Kinder oder die Fremden? Und da wird deutlich, dass er selbst sieht sich gegenüber dem Gesetz und den Konventionen souverän. Aber um keinen Anstoß zu geben, um zu zeigen, dass er das Gesetz hält, deswegen lässt er die Steuer zahlen. Ist so ein bisschen ähnlich.
Ich habe noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, dass Jesus nie gebetet hat.
Für Heilung.
Ja, da gibt es die eine Szene, wo der Vater kam, eben mit den Juden, und den er ursprünglich den Jüngern gemacht hat, die konnten diesen theologisch ausbreiten. Und dann Jesus sagt, diese Art kann man nur durch Beten, durch Fasten ausmachen. Wie ist das zu verstehen? In dem Zusammenhang, dass du sagst, Jesus hat nie gebetet, bezog sich das nur auf die Jünger, die den Auftrag unterwegs waren, oder auch auf sich selbst?
Das ist, ja. Ja, ich, also mit Besessenheit und so kenne ich mich gar nicht aus. Da will ich gerne sagen, ich bin nicht zuständig. Ich weiß aber, dieser Vers ist ein späterer Zusatz. Der ist in unseren Bibel als Fußnote dabei, weil der erst recht spät aufgetaucht ist. Das heißt aber nicht, dass dass Jesus das nicht auch gesagt hat. Aber ich würde kategorial unterscheiden zwischen dem, wie Jesus geheilt hat und wir. Wir müssen beten, wir haben eine abgeleitete Autorität. Wir beten im Namen von Jesus. Und das hat er nicht getan. Deswegen wäre das möglich, wir können nur durch Beten und Fasten und Buße und diese Dinge heilen oder vor Gott treten, während Jesus das so nicht mehr musste.
Aber in der Apostelgeschichte finde ich das auch.
Wir kommen dazu. Das ist in der Apostelgeschichte interessant. Wie viele Heilungen gibt es in der Apostelgeschichte? Man hat ja manchmal den Eindruck, das war dann, da ging die Post ab und alle wurden geheilt und so. Ich glaube, es sind 7. Also es ist auch ein paar Sumarien, durch die Hände der Apostel geschahen Wunder. Aber würde ich gerne auch mal fragen, ob das der Eindruck, dass Heilung unter den Gläubigen ausgemerzt war, Krankheit ausgemerzt war, ob das so zutreffend ist. Also die Tabitha, diese fromme Christin, die all den Witwen Kleidung gemacht hat und so, die wird krank und stirbt. Sie wird auferweckt, aber ja, also ich möchte bloß die Frage stellen, ob das, und die Frage ist an der Stelle zu stellen, ob das apostolisches Handeln ist. Weil in der Apostelgeschichte heilen nur die Apostel und einmal der Hananias, als er den Paulus, der blind ist. Sonst heißt es immer, dass es die Hände der Apostel sind. Ich möchte das aber gar nicht sagen, dass nur die Apostel damals geheilt haben. Das meine ich damit nicht. Nur zeigen, es ist anders zu verstehen, als das zur Zeit von Jesus.
Das ist mein Mann.
Aber war das denn, wenn Jesus jetzt in erster Linie wichtig, dass die Leute geheilt sind? Wenn der Anfang die Sache in den Augen nicht stört, dann weiß er so aus, wie wir ohne die Augen sind, dann weiß ich, wie wir sagen, Handicap, dann im Auge. Dass es einfach ein Privileg war, aber zusätzlich noch eine Machtdemonstration, also die geheilt hat. Und ihm war wichtig, dass die Leute gerettet sind für jeden Tag. Das ist das eigentlich zu sehen. Kann mir selber stellen, auch eigentlich zu dem Kreuz, aber dann
wie denkt ihr darüber, dass die Heilungen selber gar nicht so wichtig sind, sondern die... Ja gut, also dass die Rettung wichtiger ist und die Heilung im Vergleich dazu etwas weniger wichtig. Ist das der Eindruck aus dem Neuen Testament?
In allererster Linie geht es für mich in bei diesen ganzen Heiligen um die Liebe. Dass Jesus die Menschen so ansieht, wie sie sind, und dass sie sie so lieben, wie sie sind. Und natürlich wünsche ich, dass sie das Leben ausgeht, erstmal dieses Ansehen der Person, die Barmherzigkeit und die Liebe. Und das Volk, wenn ich sowas erfahre, so eine Heilung erfahre, denke ich drüber nach. Es ist für mich auch nicht so klein, wie Körper, Geist und Seele. Es ist eine Einheit. Nur was ich daraus mache, ist meine Entscheidung.
Ich denke auch, Gott hat uns das am Anfang ja wunderbar gemacht im Paradies. Und das ist ja eigentlich ein Zustand, den er sich wünscht. Und ich denke, Jesus wird schon ein bisschen heilen, das über Heiland. Also ich denke auch, da geht es um den ganzen Menschen, Körper, Geist und Seele.
Ja, unser Körper ist doch nicht erlöst. Wir müssen doch sterben. Der Tod ist doch die größte Krankheit überhaupt.
Jetzt kommen wir in ein etwas anderes Fahrwasser und in Fragen, die beim nächsten Mal sind. Ursache von Krankheit und so. Ich sage gleich noch was dazu.
Also das, was ich immer richtig finde in der Bibel, ist dieses ganzheitliche Sehen. Jesus ist zum Beispiel mal mit einer Menschenmenge begegnet. Der hat dann nicht angefangen zu predigen. Der hat gemerkt, sie sind auch noch nicht offen. Der hat aber ein Erbarmen gehabt, weil er gemerkt hat, wie runtergekommen ist, dass das Volk ist und danach steht, er hat erst einmal geheilt. Und dann sind die offen. Und er konnte auch predigen. Also dieses Ganzheitliche, ich finde es problematisch, wenn wir anfangen, diese Zielmesser zu nehmen und Dinge auseinanderzuziehen, die gar nicht auseinanderzunehmen sind.
Also ich hätte nach den Heilungsgeschichten aus dem Neuen Testament auch nicht die Formulierung so gewählt, dass er vor allem das Heil wollte und die Wunder, die Heilungen nicht so wichtig gewesen sind. Ich denke eher, dass das ein untrennbarer Zusammenhang ist, dass seine Göttlichkeit, seine rettende Göttlichkeit nur erkennbar geworden ist, dadurch, dass er auch den Körper geheilt hat. Ohne, dass ich damit sage, auch heute ist das immer zu erwarten, dass Jesus heute auch jeden heilen würde oder so. Aber damals, damit er als Messias, als Retter erkennbar wird und seine Liebe erkennbar wurde, die Menschenfreundlichkeit Gottes, deswegen war das nicht ein Beiwerk in meinen Augen, sondern es war Ausdruck. Das Reich Gottes ist da.
Es gehört auch zum Missionsbefehl, dass wir nicht nur die Botschaft verbal verkündigen, sondern den Menschen auch, soweit es möglich ist, Heilung schenken durch die Kraft Gottes. Dieses Auftrag haben wir.
Ist der dritte Abend und die Missionsbefehle, die sind sehr differenziert. Da gibt es die Aussendung der 12 und der 72, wo das drinsteht, was sich, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber man muss gucken, was wem wann gesagt worden ist. Und wir haben auch Verheißungen, dass wir beten dürfen und glauben und Heilungen erleben. Ja.
Aber du bist doch nicht immer nur von Gott, ja? Die Liebe Gottes, wissen wir, die ist wirklich reichlich vorhanden. Es gibt ja auch andere Heiler, die heilen können und die Menschen gehen aber verloren. Was ist dann barmherziger? Dann möchte ich lieber krank sein, aber das heilt ihn nicht, als wie eben gesund und eben gereicht zu werden.
Ja. Ich hab gerade einfach die Evangelien vor Augen, wo wir Jesus verstehen lernen. Es gibt viele Fragen, also Esoterik und sowas. Interessiert mich heute Abend nicht so sehr, als einfach Freude über das, was uns durch die Heilungsberichte zu erkennen ist. Und ich wünschte mir auch, dass wir den Transfer schaffen zu uns selber, weil wir sind ja selber auch mit unseren Gesundheitsfragen da. Und manche finden ein Happy End, manche nicht. Aber Jesus so vor Augen zu haben, der den Einzelnen sieht, also das ist jetzt die Aufgabe, die jeder mit nach Hause nimmt, würde ich sagen. Sonst machen diese Berichte für uns zumindest keinen Sinn. Sie wollen uns einladen, Jesus zu vertrauen.